بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir machen heute inshallah ta'ala weiter im ersten Band von Sunan Abi Dawud auf der Seite 369 im Hadith 761. Noch einmal zur Erinnerung, wir haben das letzte Mal den ersten Hadith angeschaut in Bezug auf die Bittgebete, die man spricht, nachdem man Allahu Akbar gesagt hat. Der Imam hatte erstmal das Erheben der Hände erwähnt, dann hat er den Takbir erwähnt und dann hat er, rahimahullah, jetzt die Hadith erwähnt über die Bittgebete. Und wir haben ein langes Bittgebet gehört von Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, das er auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückführt. Und heute schauen wir uns ein zweites von ihm ebenfalls an. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich zum Pflichtgebet aufstellte, sprach er den Takbir und hob seine Hände auf Höhe seiner Schultern. Dies machte er auch, wenn er mit seiner Lesung fertig war und sich verbeugen wollte. Ebenso, wenn er sich von der Verbeugung erhob. Er hob seine Hände im Gebet nie, wenn er saß. Und wenn er nach zwei Rak'a aufstand, hob er auch seine Hände und sprach den Takbir. Er sprach in etwa, dass er, gemeint ist jetzt hier der Überlieferer über Ali ibn Talib und so weiter. Er sprach in etwa dasselbe Dua wie in der Überlieferung von Abdul Aziz. Wir haben beim letzten Mal diese Überlieferung uns angeschaut. Das lange Gebet, wo er erst ein paar Verse aus dem Koran zitierte, wo Jahdu Hajjal, die Fatar al-Samawat, wo ich wende mein Angesicht in Richtung desjenigen, der Himmel und Erde erschaffen hat und so weiter. Und er hat ein langes Bittgebet gesprochen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Weil der Überlieferer kürzt es ab. Er sagt dir, siehe letzten Hadith. Das sparen wir uns jetzt. Ja. Aber er sagte, er erwähnte in etwa dasselbe Dua, wie in der Überlieferung von Abdul Aziz. Manches sagte er, was der Vorige nicht sagte und auch umgekehrt. Könnt ihr euch vorstellen, bei langen Überlieferungen, dass da jeder genau das gleiche wortwörtlich überliefert wie ein anderer. Das ist dann eher, wenn die Überlieferung dann durch Abschreiben war oder durch Weitergabe von Büchern war und so. Aber wenn man was hört, kann sein, man kriegt einen Teil mit, was der andere nicht mitbekommen hat und umgekehrt, man verpasst etwas, was ein anderer mitbekommen hat. Deswegen ist eine schöne Technik auch zum Vervollständigen von Überlieferungen, dass man sie alle betrachtet, ja, nicht nur einen Teil davon betrachtet. Er sagte nicht, alles Gute ist in deiner Hand, das Übel wird dir nicht zugeschrieben. Der Teil, den haben wir letztes Mal uns angeschaut. Er fügte aber hinzu, wenn er sein Gebet beendete, sagte er. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu sein Gebet beendete, sagte er dies nach dem, nach dem Taslim oder auch vor dem Taslim. Weil im Arabischen das Wort يَقُولُ عِنْدًا صِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ kann beides bedeuten. Und ist auch für uns unproblematisch, weil vor dem Ende des Taslim ist eine Situation, in der man Bittgebete sprechen darf. Und nach dem Salah, nach dem Ende, ist ebenfalls eine Situation, in der man Bittgebete sprechen darf. Und dann sagt er Folgendes. Ich sage kurz auf Arabisch einmal, falls man es lernen möchte. Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrart wa ma a'lant. Anta ilahi la ilaha illa ant. O Allah, vergib mir, was ich bereits an Sünden vorausgeschickt habe und was ich noch davon zurückhalte, was ich davon insgeheim getan habe und offenkundig. Du bist mein Gott, es gibt keinen Gott außer dir. 762. Dieser Hadith ist Maqtu'. Maqtu', liebe Geschwister, bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es eine Überlieferung ist, die irgendjemand aus der Generation nach den Sahaba gesprochen hat. Also es hat auch jetzt inhaltlich nichts zu tun mit einer Aussage des Propheten. Er schreibt es auch gar nicht dem Propheten zu, a.s.w. Er schreibt es auch keinem Sahabi zu, dann wäre es Mauquf. Ja? Sondern ein Tabi'i zum Beispiel sagt eine Aussage, die ist über ihn authentisch überliefert, dann sagt man Sahih, Maqtu'. Ist Sahih, aber Maqtu'. Das heißt nicht, dass es eine prophetische Überlieferung ist. Weil Hadith im allgemeinen Sinne ist, jede Überlieferung ist ein Hadith. Und hier heißt es, Shu'aib ibn Abi Hamza sagte, Muhammad ibn al-Munkadir und Ibn Abi Farwa und andere Fiqh-Gelehrte von Medina sagten, wenn du dies sagst, dann, was heißt dies? Vor Fußnote 292, wa ana awwalul muslimin. Und ich bin der Erste, der ihm Ergebenen. Dieser Ausdruck ist ein Teil eines Verses aus dem Koran. Okay, der Prophet hat das zitiert als Bittgebet. Und ich bin der Erste der Muslime. Und ich bin der Erste der Allah Ergebenen. Und jetzt sagen die Fiqh-Gelehrten von damals, die sagen, wenn du dies sagst, das heißt, wenn du dies sagen willst, dann sag stattdessen, weil die Problematik ist was? Ja, wenn er der Erste ist, kannst du auch der Erste sein. Okay? Das passt nicht. Und der Prophet sagt, ich bin der Erste der Muslime, das stimmt. Aber wenn du es auch nachsprichst, bist du nicht der Erste. Okay? Deswegen sagen die stark stattdessen, und ich bin auch einer der ihm Ergebenen. Wa ana min al-Muslimin. Also nicht awwalul Muslimin, der Erste der Muslime, sondern einer der Gott Ergebenen. Er meinte damit die Aussage, Rasu ana awwalul Muslimin, und ich bin der Erste der ihm Ergebenen. Das ist eine, Lösung dieses Konfliktes. Okay. Es gibt eine zweite Lösung, weil das ist ja nicht die einzige, die haben nicht gesagt, das ist die einzige Lösung. Die zweite Lösung ist, dass man bei dem Wortlaut bleibt, wie der Prophet ihn gesprochen hat, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil die Sprache lässt das zu. Die Aussage, ich bin der Erste der Gottergebenen, lässt die Möglichkeit der Übersetzung, der Interpretation zu, dass es bedeutet, ich bin einer der ersten Gottergebenen. Oder ich gehöre zu den ersten Gottergebenen. Oder ich schließe mich dem ersten Gottergebenen an. Wie du möchtest. Und diese Ansicht macht das Leben erstens leichter, weil du das sagst, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zitiert einen Vers. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zitiert einen Vers. Und wenn das gemeint wäre, ich bin der Erste der Muslime, tak Muhammad, nicht der Erste der Muslime. Wenn du es im Rahmen, wenn du es im weiteren Rahmen siehst, war es vor allem Adam alaihi wasallam, oder nicht? Tam. Diesen Konflikt löst du auch wie, wenn du sagst, ja, damit ist nicht der Islam im weitesten Sinne gemeint, im allgemeinen Sinne gemeint, sondern im speziellen Sinne gemeint, nach der Abwendung des Koran. Wenn du diese Interpretation zulässt, dann lass uns doch auch die Interpretation zu, dass wir sagen, ich bin der Erste der Muslime, das heißt, von meinen Leuten bin ich der Erste, der allen vorangeht, inshallah. Zum Beispiel. Ja. Die Sprache lässt diese Interpretationen zu, und das ist ähnlich, subhanallah, wie manche Salaf gesagt haben, als wir sagen ja im Bittgebet, wir sagen ja im Salah, Assalamu alayka ayyuhan Nabiyyu. Der Friede sei auf dir, O Prophet. Und manche Sahaba waren der Meinung, dass man sagt, dass man nicht sagen soll, der Friede sei auf dir, O Prophet. Und sie haben das begründet wie, der Prophet lebt nicht mehr, alayhi salatu wasalam. Das heißt, nach seinem Tod, sagt nicht mehr Friede auf dir, sondern der Friede sei auf dem Propheten. Assalamu ala Nabiyyi. Ja. Aber das ist nur eine Meinung unter den Sahaben. Die große, breite Masse hat das nicht gemacht. Es ist nicht über sie überliefert. Im Gegenteil, die Überlieferung, die meisten Überlieferungen beliefen es genau, wie der Prophet es gesagt hat. Und das ist auch die richtige Ansicht. Warum? Weil der Prophet a.s.w. auch zu seinen Lebzeiten haben die Sahabe, wenn sie in Mekka gebetet haben, den Propheten angesprochen, der in Medina war. Also die Ansprache, die Anrede, Assalamu alaika, der Friede sei auf dir, alaika heißt auf dir. Diese Anrede, auch zu seinen Zeiten war es keine direkte Anrede in dem Sinne. Deswegen gibt es keinen Grund, dass wir den Text ändern nach seinem Tod, alaihi salatu wassalam. Und deswegen muss man aufpassen, wenn manche Gelehrte das so gesagt haben, es stimmt, aber was mit der großen breiten Masse? Die große breite Masse, die über die nicht überliefert, die gestern davon ausgehen, dass es genau so gesagt haben, wie es überliefert worden ist. Weil der auffallend ist immer der gegen den Strom schwimmt. Ja? Nicht der mit der großen breiten Masse geht, fällt auf, sondern der gegen den Strom schwimmt. Ob es positiv oder negativ ist, ist gar nicht damit gesagt. 763. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass ein Mann sich einmal schnaufend zum Gebet begab. Dann sagte er, Allahu Akbar, Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Allah ist größer, alles Lob gebührt Allah, viel Gutes und gesegnetes Lob gebührt ihm. Also offensichtlich nach dem Sakr, Allahu Akbar, ja, direkt das ist gesprochen. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet beendet hatte, fragte er, wer von euch hat die Worte vorhin gesprochen, denn er hat nichts Schlechtes gesagt. Da sagte derjenige, ich, o Gesandter Allahs, ich kam schnaufend und da sagte ich diese Worte. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, ich habe 12 Engel gesehen, jeder von ihnen wollte sie als erster hochtragen. In der Version von Humayd, ein anderer Überlieferer, heißt es zusätzlich, und wenn jemand von euch zu spät kommt, soll er so gehen wie vorher auch und den Teil beten, den er noch erreicht und den Teil nachholen, der schon vorbei ist. Aus der Überlieferung übernehmen wir natürlich mehrere gesetzliche Bestimmungen, aber eine davon ist, dass man das Sinn und Zweck der Bittgebete, bevor man mit dem Koran lesen beginnt, dass man Allah Azza wa Jalla Lob preisen soll und dass man Allah um Verzeihung bitten soll. Das ist alles, worum sich diese Bittgebete drehen. Zweitens, selbst wenn du ein Bittgebet erfinden würdest mit deinen eigenen Worten, wäre dein Gebet gültig. Weil das hat er auch gemacht hier. Das hat der Mann auch gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das bestätigt. Er hat sowohl seinen Wortlaut bestätigt, Iqrar nennt man das, als auch, dass er die Tatsache, dass er selbst was gesprochen hat, bestätigt. Beides bestätigt. Insofern, solange es sich im Rahmen dreht, ist es in Ordnung. Besser ist es immer, Überliefertes zu sagen, als selbst Erfundenes zu sagen. Weil wenn du Überliefertes sagst, dann weißt du erstens, dass du es richtig gemacht hast und zweitens folgst du der Sunna. Der Prophet a.s. Sah Dinge, die wir nicht sehen können, wie zum Beispiel die Engel. So sah er nicht nur Jibril a.s. in seiner wahren Gestalt zweimal, sondern offensichtlich auch andere Engel a.s. Und dieser Ausdruck, ich sah 12 Engel, jeder von ihnen wollte sie als erster hochtragen, weist deutlich darauf hin, dass die Engel zu den wetteifernden Geschöpfen um die guten Taten Allahs, gehören. Und diese Eigenschaft der Engel ist für uns eine vorbildliche Eigenschaft. Wie heißt es? Und zwar in dem Sinne, dass Allah Azza wa Jalla ihnen Dinge anordnet und man nicht nur ausführt, sondern sich auch dabei beeilt, die Anordnung auszuführen. In der Version von Humayd heißt es plötzlich, und wenn jemand von euch zu spät kommt. Das ist eine rechtliche Bestimmung, die wir auch entnehmen aus diesem Hadith. Das ist ein größeres Thema, das wir ausführlicher, inshallah ta'ala, an anderer Stelle behandeln werden. Aber es geht einfach darum, dass hier geht es uns darum, dass der Mann schnaufend zum Gebet kam. Ja. Und der Prophet sagt zu ihm, sinngemäß, du sollst nicht schnaufend kommen. Das heißt, wenn du merkst, dass du zu spät kommst zum Gebet und die Leute beten schon, renn nicht. Und die Sache sind wir immer wieder. Passiert, jeder von uns schon mal passiert, beeilt sich dann zum Gebet oder rennt die Treppen runter oder was auch immer. Und wenn wir das fiqh-technisch betrachten, warum ist das nicht in Ordnung? Er will doch eigentlich den Anfang des Gebetes mitbekommen, beziehungsweise den größten Teil des Gebetes mitbekommen. Das ist doch was Gutes. Wir sagen, ja, es ist was Gutes, aber es ist auf Kosten deiner Konzentration im Gebet. Das Ergebnis ist das Schnaufen, und wer im Gebet schnauft, kann sich nicht mehr auf das Gebet konzentrieren. Er kann nicht mehr sein Gebet genießen, er kann nicht mehr geistig bei der Sache sein. Und das ist viel schlimmer und schlechter, weil das ist die Seele des Gebetes. Deswegen, wenn du abwägen willst, was ist wertvoller, ein Gebet am Anfang mitzubekommen oder Demut zu haben, Khushu' zu haben. Khushu' ist die Ruhe, die innere und äußerliche Ruhe. Also man sagt, wenn dieser Mensch im Herzen Khushu' gehabt hätte, dann hätten auch seine Körperglieder Khushu' gehabt. Das heißt, dann wären sie auch ruhig gewesen. Okay? Das heißt, die äußerliche Ruhe weist auf die innere Ruhe hin. Und ihr seht Leute manchmal im Gebet, wie sie sich bewegen. Und sie sich drehen im Kopf und schauen, auf die Uhr schauen, auf ihr Handy schauen, links beobachten, rechts beobachten, ihre Hände, die Haare fahren und sich kratzen und jucken und so weiter und so fort. Das weist darauf hin, dass er weder innerlich beruhigt ist, noch äußerlich beruhigt ist. Und wie gesagt, das Prinzip des Ganzen ist, dass der Khushu' im Herzen ist wertvoller als das Gebet am Anfang, von Anfang an mitzubekommen. Und über den Teil mit dem Nachholen, wie man nachholt, das schieben wir uns für später auf, inshallah. 764. Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu sagte, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beim Gebet sah. Amr sagte, ich weiß nicht, welches Gebet es war. Amr, einer der Überlieferer über Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu. Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu sagte darin, Allah ist der absolut Größte. Allahu Akbaru Kabira, Allahu Akbaru Kabira, Allahu Akbaru Kabira, walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, a'udhu billahi min ash-shaytani, min nafkhihi wa nafthihi wa hamzih. Allah ist der absolut Größte, Allah ist der absolut Größte, Allah ist der absolut Größte. Viel Lob gebührt Allah, viel Lob gebührt Allah, viel Lob gebührt Allah. Frei ist Allah von allen Mängeln, sowohl am Anfang des Tages als auch am Ende, sagt er dreimal. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Satan und vor dessen Aufblasen, dessen Speien und dessen Sticheleien. Der Überlieferer sagte, sein Speien meint seine Dichtungen, sein Aufblasen, seine Überheblichkeit und seine Sticheleien, seine Verrücktheit. Auch wenn diese Überlieferung daif ist, aber inhaltlich gibt es sie auch an anderer Stelle, weil diese Form der Isti'ada, wie man Zuflucht sucht vor dem Lesen des Koran Karim, gibt es mehrere Versionen, die überliefert worden sind. Die bekannteste ist A'ud billahi min shaytan rajim, bekannterweise. Aber es gibt auch diese Version min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Das ist eine andere Reihenfolge als hier, aber inhaltlich vollkommen in Ordnung. Die nächste Überlieferung genauso. Nafi' ibn Jubair berichtet über seinen Vater, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam im freiwilligen Gebet sagen hörte und so weiter. Dann erzählt er in etwa dasselbe. Das heißt, dass die folgende Überlieferung sich auf ein freiwilliges Gebet bezog. 766. Asib ibn Humayd sagte, ich habe Aisha radiallahu anha gefragt, womit der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Nachtgebet eröffnete. Da sagte sie, du hast mich nach etwas gefragt, nachdem mich vor dir noch nie jemand gefragt hat. Wenn er sich hinstellte, sprach er den Takbir 10-mal. Dann lobte er Allah 10-mal. Yani, er sprach zehnmal offensichtlich Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ähnlich wie beim Eid-Gebet, man das 7-mal macht in der ersten Raka und 5-mal macht in der zweiten Raka. Oder beim Totengebet 4-mal spricht, sprach er es 10-mal. Dann lobte er Allah 10-mal. Alhamdulillah, Alhamdulillah und so weiter. Dann pries er 10-mal. Also Subhanallah, Subhanallah. Dann sagte er La ilaha illallah 10-mal. Dann bat er Allah 10-mal um Vergebung. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dann sagte er, O Allah, vergib mir, leite mich recht, versorge mich, schenke mir Wohlbefinden. Auf Arabisch, Allahumma ghfirli, wahdini, warzuqni, wa'afini. Und er suchte noch Zuflucht vor böser Lage am Tag der Auferstehung. Abu Salama ibn Abd al-Rahman ibn Auf sagte, ich fragte Aisha radiallahu anha, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Gebet, sein Salah eröffnete, wenn er nachts beten wollte. Sie sagte, wenn er nachts beten wollte, eröffnete er sein Gebet hiermit. Auf Arabisch, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله هاف جبريل ميكائيل و إسرافيل شفى ده همن و دعادة كان ده سفباغ و زشتباغ دو wirst zwischen deinen Dienern den Dingen richten, in denen sie sich uneinig waren. Leite mich mit deiner Erlaubnis zur Wahrheit, über die man sich uneinig geworden ist. Du leitest wahrlich, wen du willst, auf einen geraden Weg. In diesem Hadith entnehmen wir, warum haben die Sahaba Aisha radhiyallahu anha gefragt über das Nachtgebet? Weil das eben eine Sache war, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Sunna entsprechend zu Hause verrichtet hat, alayhi salatu wassalam. Und wer weiß darüber besser Bescheid als seine Ehefrauen? Aus dieser Überlieferung und diesem Bittgebet entnehmen wir die besondere Stellung mancher Engel. Denn wie die Ulama sagen, die besondere Erwähnung von manchen Engelnamen im Gegensatz zu anderen weist auf deren besondere Stellung bei Allah tabarak ta'ala hin. Und der edelste von ihnen ist als erster erwähnt worden, und seine edle Stellung, die von Gabriel a.s., hängt eben damit zusammen, dass er mit der edelsten Aufgabe beauftragt worden ist, a.s. 768. Ikrimah sagte inhaltlich, er sagte, wenn er sich nachts zum Beten aufstellte, sprach er den Takbir und sprach und so weiter und so fort. Das heißt also, in der vorigen Überlieferung, wenn ihr aufgepasst habt, wurde nicht Allahu Akbar gesagt am Anfang. Na, ich sag's nochmal, da hieß es, wenn der Prophet sein Gebet eröffnete, wenn er nachts beten wollte, sagte er, O Allah, Herr von Jibril und Mikael. Es hört sich so an, als hätte er nicht Allahu Akbar vorgesagt, aber das ist unter Übereinkunft der Ulama, sagt man Allahu Akbar, um das Gebet zu beginnen. Und hier sehen wir, in der anderen Überlieferung wird es auch tatsächlich erwähnt. Und das ist eine schöne Sache, da gibt es nämlich eine wichtige Regel in der Hadith-Überlieferung. Sie lautet, wenn in einer Überlieferung etwas nicht erwähnt wird, dann heißt es nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Sehr wichtig. Wenn etwas nicht erwähnt wird, heißt es nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Du kannst manchmal davon ausgehen, aber nicht, wenn es in tausend anderen Überlieferungen vorkommt, nur in dieser einen Überlieferung kommt es nicht vor. 769, Sahih Maqtu'. Malik ibn Anas sagte, Malik ibn Anas ist der Imam, das ist aus Medina, der große Imam, nachdem eine ganze Rechtsschule benannt wird. Malik ibn Anas sagte, rahimahullah, es ist nichts Falsches dabei, im Gebet am Anfang, in der Mitte oder am Ende Dua zu machen. Ob es ein Pflichtgebet sei oder etwas anderes. Das ist sehr interessant. Das zeigt, dass er sagt, das ganze Salah ist eigentlich nichts anderes als ein Dua. Und das bedeutet, du darfst im Stehen Bittgebete sprechen, du darfst im Ruku' sprechen, du darfst, wenn du dich erhoben hast, du darfst im Sujud, im Sitzen, in jeder Position ist es erlaubt, Bittgebete zu Allah tabarak wa ta'ala zu sprechen. 770. Rifa'a ibn Nafi' al-Zuraqi sagte, wir beteten eines Tages hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Als er seinen Kopf aus der Verbeugung erhob, sprach er, Sami'a Allahu liman hamida. Da sagte ein Mann hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. O Allah, unser Herr, dir gebührt viel Gutes und gesegnetes Lob. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fertig war, fragte er, wer hat dies vorhin gesagt? Da antwortete der Mann, ich, o Gesandte Allahs. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich habe mehr als 30 Engel gesehen, von denen jeder diese Worte als erster aufschreiben wollte. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich in der Mitte der Nacht zum Gebet aufstellte und sagte, erstmal auf Arabisch, Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard. O Allah, dein ist das Lob, du bist das Licht der Himmel und der Erde. Wa lakal hamd anta qayyamus samawati wal ard. Dein ist das Lob, du bist der Aufrechterhalter der Himmel und der Erde. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ. Und dein ist das Lob, du bist der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was in ihnen ist. أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ. Du bist die Wahrheit. Deine Aussage ist die Wahrheit. Dein Versprechen ist die Wahrheit. Das Treffen mit dir ist wahr. Das Paradies ist wahr. Das Höllenfeuer ist wahr. Die Stunde ist wahr. Allahumma laka aslamt, wa bika amant, wa alayka tawakkalt, wa ilayka anabt, wa bika khasamt, wa ilayka hakamt. O Allah, dir habe ich mich ergeben, an dich glaube ich, dir vertraue ich, dir wende ich mich zu, durch dich lege ich mich an, dich nehme ich zum Richter. Faghfir li. ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. So vergib mir, was ich an Sünden vorausgeschickt und zurückgestellt habe, im Verborgenen und offenkundig begangen habe. Du bist mein Gott, es gibt keinen Gott außer dir. Wir sehen, alhamdulillah, eine Fülle aus verschiedenen Bittgebeten, als würde er dir sagen, such dir irgendetwas davon aus. Was wir auch sehr schön erkennen, ist, dass unser Prophet unser Vorreiter ist und unser Vorbild ist, wenn es darum geht, wie man Allah Azza wa Jal verherrlicht und als den Größten verehrt. Und ihr seht, yani, ihm ging es von A bis Z nur darum, seinen Herrn zu glorifizieren. Und ihn alleine. Das heißt, er bringt uns bei, den Tawhid auf die vollkommenste und beste Art und Weise. Ganz im Gegensatz zu, Gott bewahre, Richtungen, die dem Islam zugeschrieben werden, in denen dir beigebracht wird, dass du im Bittgebet andere als Allah Azza wa Jal ansprechen sollst. Und da braucht man nur fragen, was hat das zu tun mit der Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hat er alaihi wasallam in irgendeinem Bittgebet sich selbst zum Mittel zu Allah gemacht? Yani, da gibt's manche Hadithe, da bekommst du Gänsehaut, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich losspricht davor, dass man ihn irgendwie zu einem Vermittler zu Allah nimmt. Ja? Oder umgekehrt, dass man Gott noch schlimmer, dass man Allah zu einem Vermittler nimmt, um zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu gelangen. Das ist noch auch passiert damals schon. Da steigen einem auch die Haare zu Berge, wie ich schon sagte. Ja. Aber was wir wirklich sehr schön sehen können, es ist einfach Tawhid durch und durch. Ibn Abbas berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam im Tahajjud-Gebet nach dem Takbir sagte, und dann erzählt er das gleiche wie vorhin, Tahajjud-Gebet, damit meint man das Nachtgebet, aber man bezeichnet es als Tahajjud-Gebet, wenn man vorher sich schlafen gelegt hatte. Also man kann sagen, Al-Qiyam oder Salatul Layl ist das Gebet bei Nacht. Ja? Wenn es nach dem Schlafen geschieht, ja, dann nennt man es Tahajjud. Aber es ist immer noch das gleiche Gebet, nichts Neues. Ja? Und wenn es mit dem Ramadan geschieht, dann ist es eben Tarawih und so weiter. Und wenn es von ungerader Anzahl ist, dann ist es das Witr-Gebet. 773. Rifa'a ibn Rafi' sagte, ich betete hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und nieste und sagte, alles Lob, nee, Allah gebührt viel Gutes und segensreiches und andauerndes Lob, so wie es unser Herr liebt und womit er zufrieden ist. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet beendet hatte, sagte er, wer hat im Gebet gesprochen? Hiernach erwähnte er in etwa dasselbe wie Malik, aber noch vollständiger. Das heißt, wie im Hadith vorhin, als er, nach dem heißt es, noch andere Bittgebete gesprochen hat. 771 war der lange Hadith von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Und aus diesem Hadith entnehmen wir, dass man nach dem Niesen Alhamdulillah sagen darf, selbst wenn man im Salah ist. Warum? Weil erstens die Ursache für Alhamdulillah zu sagen ist gegeben, das ist das Niesen. Und zweitens, es ist ein Dhikr. Und der Dhikr ist zu Allah und du bist im Salah. Sprich, es gibt keinen Grund zu sagen, dass das Gebet dadurch ungültig wird oder ähnliches. Nein, du bist im Salah. Nur was man nicht darf, ist ihm antworten. Und dein Nachbar sagt Alhamdulillah, weil er genießt hat, darfst du nicht indem man sagen, Yarhamukallah. Ja? Weil hier ist, die Ursache ist zwar gegeben, aber es gibt hier ein Verbot, sich zu unterhalten mit deinem Nachbarn. Du redest ja gerade mit Allah und sollst aus dem Gespräch auch nicht rausgehen. Aber das zeigt hier, wenn du hast jetzt hier zwei Hadithe, ne? Dein Hadith sagt dir, sag Yarhamukallah, das gehört zu den Rechten deines Bruders. Und der Hadith sagt dir, du darfst nicht reden im Salah oder der Ayah im Koran sogar. Was machst du jetzt? Befehl und Verbot. Ah, das Verbot geht vor. Grundsätzlich, das Verbot geht vor. Dein Vater ordnet dir etwas an, etwas zu machen. Aber es ist sündhaft. Auf deine Eltern musst du hören, aber du darfst nicht sündhaft sein. Verbot geht vor. طيب. 774. Amr ibn Rabi'a sagte, ein junger Mann von den Ansar nieste hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam im Gebet und sagte dann Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubaraka fihi hatta yarda rabbuna wa ba'da ma yarda min amri ad-dunya wal akhirah. Allah gebührt so lange viel Gutes. Das ist eine schöne Überlieferung, was man sehen kann, man kann immer noch eins draufsetzen. Also wenn man Allah lobpreisen will, man kann es immer noch schöner machen. Ja. Gerade wenn du der Erste bist, damit die Engel die Ersten sind, die das nach hoch tragen. Ja. Allah gebührt so lange viel Gutes und segenreiches Lob, bis unser Herr zufrieden ist. Und auch noch, nachdem er schon zufrieden ist. Bezüglich aller Angelegenheiten des Diesseits und Jenseits. Ja. Weil du kannst tatsächlich in deinen Bittgebeten abkürzen und mehr absahnen als andere, die lange reden. Die kennt die eine Ehefrau des Propheten, die nach dem Gebet eine Zeit lang Allah gelobt hat. Und der Prophet sagte, hat ihn abkürzt. Er sagt, wenn du gesagt hättest, Subhanallah, adada khalqihi, wa zinata arshihi, wa rida nafsihi, wa midada kalimatih, da wäre es besser gewesen, als was du gemacht hast. Warum? Weil du sagst ja quasi, yani, du sagst, gepriesen sei Allah so häufig, wie es Geschöpfe gibt. Adada khalqi. Weil das kannst du nicht ausgleichen, mit, wenn du eine Stunde zum Subhanallah sagst. Die ganze Zeit, ja? Und noch weiter hat er das mitgegeben. طيب. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fertig war, fragte er, wer hat diese Worte vorhin gesprochen? Daraufhin schwieg der junge Mann. Dann sagte er noch einmal, der arme Junge schweigt, weil er vielleicht etwas falsch gemacht hat, er weiß ja nicht, dass er was Gutes gemacht hat. Wer hat diese Worte gesprochen vorhin? Er sagte nichts. Wer hat diese Worte vorhin gesprochen? Er hat nichts Schlechtes gesagt. Da sagte er, o Gesandter Allahs, ich habe sie gesprochen. Ich wollte damit nur Gutes erreichen. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, diese Worte wurden nicht davon abgehalten, zum Thron des Gnadenvollen, des Segensreichen und Erhabenen zu gelangen. Kapitel 120. Zu Beginn des Gebetes das Dua Subhanakallahumma wa bihamdik zu sprechen. Abu Sa'id al-Khudri sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Nachtgebet aufstand, sprach er den Takbir und sagte dann Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Frei bist du von Mängeln. O Allah, ich lobe dich mit deinem dir zustehenden Lob. Gesegnet ist dein Name. Erhaben ist deine Gewaltigkeit. Es gibt keinen Gott außer dir. Dann sagte er dreimal, es gibt keinen Gott außer Allah. La ilaha illallah. Dann sagte er dreimal, Allahu Akbaru Kabira. Dann sagte er, A'udhu Billahi Sami'il Alimi Minash Shaitanir Rajim. min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Das heißt, ich suche Zuflucht bei Allah, dem Allhörenden und Allwissenden, vor dem verfluchten Satan und seiner Verrücktheit, Überheblichkeit und seinen Dichtungen. Hiernach begann er zu lesen. Also, wenn ich notieren möchte, das ist jetzt eine zweite oder dritte Version der Isti'ada. Isti'ada ist der Ausdruck, A'udhu billahi min shaitan rajim. Und am besten ist immer, wenn man mal abwechselt, mal das eine und mal das andere sagt. A'isha radiallahu anha sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Gebet eröffnete, sagte er, Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Frei bist du von allen Mängeln, O Allah, ich lobe dich mit deinem dir zustehenden Lob, gesegnet ist dein Name, erhaben ist deine Gewaltigkeit, es gibt außer dir keinen Gott. Diese Überlieferung, wie ihr gemerkt habt, ist von Aisha radiallahu ta'ala anha überliefert worden. Deswegen haben manche Ulama gesagt, dass dieses Bittgebet, darf man zwar immer sagen, wie jedem Salah, aber vielleicht ist es angebrachter, es im freiwilligen Nachtgebet zu sagen, denn Aisha radiallahu anha bekommt das mit. Sie bekommt nicht das Fardgebet mit, da es in der Moschee betet, als Imam. Das sagt man ja nicht laut, das Gebet. Ja. Das ist ein Hinweis. Was dem widersprechen könnte, wäre die Überlieferung, die wir gerade eben vorher gesehen haben, von Abu Sa'id al-Khudri, weil er hier sagt, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi zum Nachtgebet aufstand, sprach er und so weiter. Sagt er das gleiche Gebet, wie sie überliefert hat. Warum sage ich, könnte ein Widerspruch sein? Muss kein Widerspruch sein. Weil die Frage ist, wie hat Abu Sa'id al-Khudri das mitbekommen? Okay? Wenn du davon ist alles immer möglich, aber der Normalfall ist, dass Abu Sa'id al-Khudri das nicht im Nachtgebet des Propheten mitbekommen hat, sondern dass er es eben überliefert bekommen hat von einer der Ehefrauen des Propheten. Ansonsten, die Sache ist locker, weil du kannst ja auch hätte auch auf einer Reise mal mitbekommen können und ähnliches. Aber das steht nicht drin, deswegen man darf es zu jeder Zeit sagen, auch wenn man diese Bittgebete, auch wenn man sie ganz weglässt, das Gebet ist gültig. Das Gebet ist gültig und dagegen spricht nichts. Gut, machen wir noch ein Kapitelchen, inshallah ta'ala, bevor wir zum Lesen des Koran Karim kommen. 121 Kapitel. Nach Beginn des Gebetes kurz still sein. 777. Samura radiallahu anhu sagte, ich habe mir zwei Momente der Stille gemerkt. Einmal, wenn der Imam den ersten Takbir spricht, bis er zu lesen anfängt. Und noch einmal, wenn er mit der Eröffnung des Buches und einer Sura vor dem Ruku' fertig ist. Imran ibn Hussein leugnete dies. Daraufhin schrieben sie deswegen einen Brief nach Medina zu Ubay, und dieser gab Samura recht. Sie wurde von uns daif. Sie besagt aber, dass man nach dem ersten Takbir, Allahu Akbar, ruhig, dass der Imam still ist, bis er zu lesen beginnt. Als Zuhörer ist klar, er ist still, aber in Wirklichkeit spricht er eines der vielen Bittgebete, die wir vorhin gehört haben. Und die zweite Situation, die er erwähnt hat, in der man still ist, ist vor dem, bevor man sich verbeugt. Aber wie gesagt, wenn die Bibel unauthentisch ist, ist sie für uns nicht relevant, was die Beweisführung angeht, aber es liegt in der Natur der Sache, dass man kurz still ist. Also ich lese zum Beispiel, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, dann bleibe ich automatisch kurz still und dann sage ich Allahu Akbar und verbeuge mich. Sonst würde ich ja das verbinden, sage ich Ahadunillahu Akbar und direkt, macht ja keiner. Ahad, Allahu Akbar. Das war ja auch schon eine kurze Pausierung. Ja. Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah s.a.w. an zwei Stellen kurz still war. Wenn er das Gebet begann und wenn er mit der gesamten Lesung fertig war. Das ist gleich wie vorhin auch, die Überlieferung ist daif. Diese ganzen Überlieferungen sind deswegen daif, weil sie alle die gleiche Schwachstelle haben, Überlieferungskette. Es geht immer diese berühmte Sache, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, überliefert über den Sahabi Samra ibn Jundub, und es gibt große Diskussionen zu den Gelehrten, ob diese Kette geschlossen ist oder nicht. Die einen sagen, sie ist unterbrochen, die zweiten sagen, sie ist geschlossen, und die dritte sagen, sie ist immer unterbrochen, außer im berühmten Hadith der Aqiqa über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. War das eine bekannte Schwachstelle in der Überlieferung. Weil Hassan al-Basri ist ein Tabi'i, aber einer der kleinen Tabi'is. Das heißt, er hat wenig Sahaba erlebt, und er hat eben maximal Samura, nach einer Ansicht maximal Samura radiallahu anhu, gehört, wie er ein paar Hadithe erzählt hat. Aber die meisten Hadithe sind eben nicht geschlossen. Und er sagt auch nicht, Samura hat mir das erzählt oder ich habe das von Samura gehört. Er berichtet über Samura. Genauso wie euer einer irgendwas erzählt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam heutzutage. Er hat nicht vom Propheten direkt gehört. Al-Hassan berichtet, dass Samura ibn Jundub und Imran ibn Hussein sich einmal die Vergangenheit in Erinnerung riefen. Da erzählte Samura ibn Jundub, er habe sich gemerkt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an zwei Stellen einen kurzen Moment still war. Wenn er den ersten Takbir sprach und wenn er mit غير المغضوب عليهم ولا الضالين fertig war. Imran ibn Hussein nahm ihm dies übel, da schrieben beide an Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. Er schrieb unter anderem, oder zu seiner Antwort an sie beide gehörte, dass Samura es sich richtig gemerkt hat. Samura sagte, zwei Momente, an denen der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kurz still war, habe ich mir gemerkt. Der Überlieferer Sa'id sagte, wir fragten dann Qatada, welche beiden Momente sind das? Er antwortete, wenn er das Gebet begann und wenn er mit der Lesung fertig war. Danach sagte er, und wenn er mit غير المغضوب عليهم ولا الضالين fertig war. Alle Überlieferungen, auch wenn es mehrere sind, alle sind auf Al-Hassan al-Basri zurückzuführen, und er überliefert über Samura. Also auch wenn es 1000 Überlieferungen werden, wie ein Flaschenhals, stellst du dir vor, alle sind zurückzuführen auf die gleiche Schwachstelle. Deswegen nutzt es nicht, dass er danach von 1000 Leuten überliefert worden ist. Das tut nichts zur Sache. Weil im Endeffekt geht es immer wieder auf die gleiche Schwachstelle zurück. Deswegen ist es ein Beispiel dafür, dass verschiedene Überlieferungen sich nicht gegenseitig immer stärken, wie in diesem Fall. Und die letzte Überlieferung für heute. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte nach dem Takbir im Gebet und vor dem Lesen kurz still zu sein. Da sagte ich zu ihm, mögen mein Vater und meine Mutter für dich geopfert werden, o Gesandter Allahs. Was hat es mit deinem Stillsein zwischen dem Takbir und dem Lesen auf sich? Teile mir mit, was du dann sprichst. Er sagte, o Allah, mache die Entfernung zwischen mir und meinen Verfehlungen genauso groß, wie du die Entfernung zwischen Osten und Westen gemacht hast. O Allah, reinige mich von meinen Verfehlungen, so wie ein weißes Kleid von Schmutz. O Allah, wasche mich mit Eis, Wasser und Hagel. Dieser Hadith, mit dem hat Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala das Kapitel abgeschlossen und ist ein schöner Abschluss. Der Hadith ist in Sahihain, bei Sahih Bukhari, Sahih Muslim überliefert worden und erklärt uns, was authentisch überliefert ist an kurz Stillsein und was mit diesem Stillsein tatsächlich auch gemeint ist. Im Stillsein für den Zuhörer, aber der Betende selbst, für ihn gibt es grundsätzlich im Gebet keine Situation, in der er keinen Dhikr spricht. Wenn, dann gibt es Ausnahmen, aber in der Regel, er spricht immer irgendeinen Dhikr. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte nach dem Takbir im Gebet und vor dem Lesen kurz still zu sein. Da fragte ich ihn, das heißt, der Abu Huraira fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, mögen mein Vater und meine Mutter für dich geopfert werden, o Gesandter Allahs, was hat es mit deinem Stillsein zwischen dem Takbir und dem Lesen auf sich? Diese Frage, davon abgesehen, dass sie auf diese Wissensgier von Abu Huraira radiallahu anhu hinweist, ja, dass er und das darauf hinweist, dass er aufmerksam den Propheten sallallahu alaihi wasallam beobachtet und was lernen will, weist darauf hin, dass das gemacht worden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in Anwesenheit der anderen. Und wann betet er in Anwesenheit der anderen? Im Fardgebet. Seht ihr? Und deswegen sagen wir, dieses Bittgebet, was jetzt kommt, eher passt besser, wenn man das in einem Fardgebet sagt. Ansonsten, man kann es immer sagen, man kann auch was anderes sagen, wie wir schon mehrmals darauf hingewiesen haben. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geantwortet und er sagte: Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib. Allahumma anqini min khatayaya kathawb al-abyadi min al-danas. Allahumma ghsilni bil-thalji wal-ma'i wal-barad. O Allah, mache die Entfernung zwischen mir und meinen Verfehlungen genauso groß, wie du die Entfernung zwischen Osten und Westen gemacht hast. O Allah, reinige mich von meinen Verfehlungen so wie ein weißes Kleid von Schmutz. O Allah, wasche mich mit Eis, Wasser und Hagel. Gegenteil von der Hölle. Wir müssen euch davor schützen und bewahren. An dieser Stelle machen wir, inshallah ta'ala, mit dem Unterricht dort Stopp. Am nächsten Mal beginnen wir mit dem 122. Kapitel, dass man, was heißt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nicht laut sagen. Babu man lam yara al-jahra bi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Segen für eure Anwesenheit. Und ich belohne für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.